Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt, herzlich willkommen. Welches Bild haben wir von der Realität? Und wodurch werden diese Bilder beeinflusst? Manipulation, PR und die Rolle des Journalismus. Darum geht es heute bis 16 Uhr bei Medias Res. Vorher widmen wir uns aber einem Gerichtsprozess, der weltweit in den Medien ist. Einem der politisch brisantesten Fälle seit der Mordserie des NSU. Ermordete Politiker, Anschläge auf Synagogen und erschossene Menschen in Shisha-Bars. Das ist Deutschland heute. Rechtsextremismus und rassistischer Terrorismus prägen das Land und gehören für unsere Gesellschaft zu den wichtigsten Problemen und Herausforderungen unserer Zeit. Ein Prozess, der exemplarisch dafür steht, ist die Morduntersuchung im Fall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Die hat heute begonnen, kann aber von der Öffentlichkeit nur eingeschränkt mitverfolgt werden. Die Deutsche Journalistenunion übt bereits laute Kritik. Nur etwa 10% der akkreditierten Journalistinnen und Journalisten dürfen überhaupt in den Verhandlungssaal. Und das sind nicht die einzigen Einschränkungen. Mit dabei für uns ist Ludger Fittgau. Er berichtet für uns über den Prozess und ist jetzt mit mir verbunden. Wie haben Sie den Prozessauftakt vor Ort heute erlebt? Konnten Sie die Verhandlungen uneingeschränkt mitverfolgen und berichten?
Nein, Frau Kitt, das war nicht möglich. Ich bin sehr früh dort gewesen. Wir sollten 90 Minuten vor Prozessbeginn anwesend sein. Das war schon zu spät, um eine Einlasskarte für den Gerichtssaal zu bekommen. Dort durften nur 19 Kolleginnen und Kollegen als Journalisten hinein. Ich bekam eine Einlasskarte mit einer anderen Farbe für einen sogenannten Presseraum. Das war ein Raum im vierten Stock in einem anderen Gebäude, weit weg vom Gerichtssaal. Dort so eine Art Klassenraum. Dort waren Tische und Stühle aufgestellt, in Corona-Abstand und dann zwei Boxen, Lautsprecherboxen an der Wand, und wir konnten dann den Prozess nur über diese Boxen verfolgen, also nur den Ton verfolgen. Das war keine angemessene Form der Gerichtsberichterstattung. Wir müssen ja als Gerichtsreporter Gesten sehen, müssen wissen, wie die Leute reagieren, wer spricht. Teilweise war auch nicht klar, wer spricht gerade. Es sind ja auch dialogische Situationen, also eine wirklich eingeschränkte Situation. Es waren zwar jetzt nicht 200 Journalisten da, die angemeldet waren. Es war durchaus auch noch in diesem Raum ein bisschen Platz, aber trotzdem eine unangemessene Situation.
Wieso gibt es denn keine Videoübertragung in andere Räume des Gerichts? Das ist ja auch bei anderen Ereignissen üblich, bei denen es viel Presse und öffentliches Interesse gibt.
Eine gute Frage. Es hieß aus rechtlichen Gründen, das ist allerdings sehr umstritten, weil wir konnten ja auch in diesem Raum, in diesem Presseraum, mussten wir auch unsere Laptops und Smartphones sozusagen offline stellen. Das war zwar erlaubt, diese Sachen mitzunehmen, am Anfang sollte das auch verboten werden. Dann gab es nochmal Diskussionen auch mit Journalistenverbänden und Journalistenvertretern, und dann hat man gesagt, okay, ihr könnt Smartphones und Laptops mitnehmen, müsst aber offline gehen. Das heißt, man hätte auch nicht das Bild abfilmen können. Das war immer so ein Punkt, dass man sagt, ja, ein Videobild kann man ja dann abfilmen, und dann ist sozusagen das Persönlichkeitsrecht der Zeuginnen und Zeugen oder auch der Beschuldigten nicht gewährleistet. Das Gesicht wird dann nach außen transportiert über Social Media und Ähnliches. Aber wenn man offline ist, kann man das nicht tun, und da saßen auch immer Polizeibeamte, das hätte man auch kontrollieren können. Also ich finde das auch überhaupt nicht überzeugend, dass da keine Videoübertragung möglich war.
Glauben Sie denn, dass die Öffentlichkeit aufgrund dieser Einschränkungen wichtige Informationen über den Prozess nicht mitbekommen wird?
Naja, es ist natürlich eine abschreckende Situation. Wenn Journalisten unter solchen Bedingungen arbeiten müssen, dann überlegen sie sich beim nächsten Mal, gehe ich da noch hin, wenn ich nicht weiß, ob ich wirklich in den Gerichtssaal komme. Das Gericht kalkuliert natürlich damit, dass bei späteren Prozesstagen dann weniger Journalistinnen und Journalisten kommen und dass möglicherweise der Platz reicht. Aber insgesamt unter Corona-Bedingungen im Gerichtssaal sind ja auch dann so Plastikwände aufgestellt, und es sind gar nicht so viele Plätze da. Und das heißt, bei so einem solchen Prozess dann immer nur mit maximal 19 Journalistinnen und Journalistenplätzen zu arbeiten, das ist schon fragwürdig, und ich finde schon, dass da auch die Öffentlichkeit ja grundgesetzlich geschützt stark beeinträchtigt ist.
Wieso kann dann überhaupt über einen gesellschaftlich so relevanten Fall nur derart eingeschränkt berichtet werden? Ist das denn Ihrer Einschätzung nach der Bedeutung des Mordprozesses gerecht? Wird es ihr gerecht?
Klar. Klar, natürlich haben alle Veranstalter, Institutionen, Behörden mit den Corona-Bedingungen zu kämpfen. Das gilt auch für die Justiz. Sie müssen ja auch damit klarkommen. Sie wollten nicht in einen Messesaal gehen. Das hat heute einer der Anwälte auch nochmal angesprochen. Das wurde vorher ja auch schon diskutiert. Kann man nicht gerade in Frankfurt, die Messe steht leer, in einen Messesaal gehen? Da ist genug Raum da. Das ist auch abgesperrt. Aber das wurde vom Gericht abgelehnt mit Sicherheitsbedenken. Klar, es geht um Rechtsterroristen oder potenzielle Rechtsterroristen. Das heißt, Sicherheitsfragen spielen eine Rolle. Deswegen hat man das abgelehnt.
Ludger Fittgau über den Prozessauftakt im rechtsextremistisch motivierten Mordfall Walter Lübcke, der von der Öffentlichkeit und von den Medien nur eingeschränkt mitverfolgt werden kann. Wie verzerrt die Welt dargestellt wird, wenn keine unabhängige Presse da ist, die sich selber ein Bild macht, das kann man gut im Fall von Österreich beobachten. Dort werden die PR-Bilder von Kanzler Sebastian Kurz, geschossen von seinem eigenen Fotografen, gerne auch mal so in der Presse abgedruckt. Selbst dann, wenn sie mit der Realität vor Ort nur wenig zu tun haben. Merkt ja keiner, wenn keine Journalisten da sind. Ungünstig nur, dass es jetzt soziale Medien gibt und die Schnappschüsse von Anwohnerinnen und Anwohnern auch schon mal viral gehen. Srdjan Govedarica mit der Geschichte eines Corona-Fehltritts.
Das Foto zeigt den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz zusammen mit einer älteren Dame. Die Frau trägt Tracht, eine rot-weiß-rote Flagge, und sie begrüßt den Kanzler sichtlich begeistert mit gebührendem Abstand. Entstanden ist das Foto am 13. Mai beim Besuch des Kanzlers in der kleinen Gemeinde Klein-Walsertal in Vorarlberg. Es wird später die Beiträge praktisch aller reichweitenstarken Medien zieren, die über den Besuch berichten. Dabei lässt sich die Kanzlervisite im Klein-Walsertal auch so zusammenfassen.
Das, was da passiert ist, war ein schwerer und für Sebastian Kurz sehr, sehr ungewöhnlicher PR-Fehltritt.
Das sagt der österreichische Politikberater Thomas Hofer im ORF. Hintergrund: Sebastian Kurz kommt im kleinen Walsertal in Kontakt mit hocherfreuten Bewohnern, die einander und dem Kanzler viel zu nahe rücken, viele ohne Schutzmaske. Ein Problem für den Kanzler, der seit Wochen eine strenge Einhaltung der Abstandsregeln anmahnt und sonst immer penibel auf seine Außendarstellung achtet. Die kritische Szene hat die Tageszeitung Vorarlberger Nachrichten in einem Video festgehalten. Sebastian Kurz ist zu sehen, wie er sich den Weg durch eine Menschenmenge bahnt und sogar für Handyfotos posiert. Hallo! Die wenigen Fotos, die Medien unter dem Stichwort Klein-Walsertal bei den gängigen Bildagenturen zur Verfügung stehen, zeigen diese Szene aber nicht.
Furchtbar. Es ist wirklich ganz, ganz furchtbar, wenn sowas passiert, und da muss man echt aufpassen.
Ärgert sich Matthias Krämer. Der 64-Jährige ist der einzige angestellte Fotograf der Wiener Tageszeitung Der Standard und seit Jahren erfolgreich im Geschäft. Redaktionen größerer Medien hätten den Besuch des Kanzlers im kleinen Walsertal schlicht verpasst oder aus Kostengründen keine eigenen Fotografen hingeschickt, sagt er.
Ist gut gelaufen für den Kanzler, schlecht gelaufen jetzt für die Presse.
Sebastian Kurz mit Entscheidermiene und Handy am Ohr. Sebastian Kurz als Erklärer im Gespräch mit den Größen der Weltpolitik. Sebastian Kurz mit Hundewelpen. Immer wieder illustrieren Medien ihre Berichte mit Bildern, die den Kanzler in Szene setzen. In der Regel hinter der Kamera Dragan Tatic. Er ist seit 2013 der offizielle Fotograf von Sebastian Kurz und laut der Homepage des Bundeskanzleramts externer Referent in der Abteilung Digitale Kommunikation. Für ein Interview steht Tatic nicht zur Verfügung. Sein Argument in früheren Interviews? Er mache Fotos von öffentlichen Terminen und stelle sie zur Verfügung, ohne Einfluss darauf, ob Medien diese Bilder auch nehmen. Eine durchaus problematische Praxis aus Sicht der Politikwissenschaftlerin Petra Bernhard, Expertin für visuelle Kommunikation und PR-Fotos in der Politik.
Das sind Bilder, die eine ganz bestimmte, idealtypische Perspektive auf Politik einnehmen, die also die Auftraggeber und Auftraggeberinnen im besten Licht präsentieren. Und wenn dieses Bildmaterial zum Gegenstand der journalistischen Berichterstattung wird, dann übernehmen Medien zwangsläufig auch diese Perspektive.
Die Fotos seien in der Regel von hoher Qualität und würden meist kostenlos über Bildagenturen angeboten, sagt Petra Bernhard. Ein Faktor für Redaktionen in Zeiten knapper Budgets. Standardfotograf Matthias Krämer will dem Kanzler keinen Vorwurf aus dieser Praxis machen, denn dieser wolle ja schließlich wiedergewählt werden. Redaktionen müssten eben selbst Fotografen beauftragen oder die Verwendung von Kanzleramtsfotos transparent machen. Die Bilder aus dem kleinen Walsertal zeigten besonders deutlich, worin der Unterschied bestehe.
Das Journalistische ist, dass man versucht, das Markante an einer Situation herauszuarbeiten, auch wenn es jetzt nicht im Sinn des Bundeskanzlers ist. Wenn einer, der wochenlang predigt, haltet Abstand, macht Mundschutz und passt aufeinander, quasi in der Menge, ein Bad in der Menge nimmt, dann läuft da was schief. Das muss man darstellen, das muss man machen, das ist genau der Punkt. Und wenn man auf diesen Punkt nicht drauf ist, ist man kein Journalist.
Standardfotograf Matthias Krämer in einem Beitrag von Sirjan Govedaraza aus Österreich. Foto ist noch lange kein Abbild der Realität. Das gilt für PR-Bilder der Regierung, aber auch und umso mehr für Bilder in den sozialen Medien. Dort findet Bildmanipulation weltweit auf einem ganz anderen Niveau statt. Bearbeitete und aus dem Kontext gerissene Bilder werden dort en masse verbreitet und von Nutzerinnen und Nutzern oft nicht als Fälschungen erkannt. Die New York Times hat deswegen jetzt das News Provenance Project ins Leben gerufen, ein Projekt, das die Herkunft von Informationen transparent machen soll. Sinje Stattlich berichtet.
Ein Hai schwimmt einen überfluteten Freeway entlang, offenbar fotografiert aus einem Autofenster. Dieses Bild taucht nach fast jedem Wirbelsturm in den USA wieder in den sozialen Netzwerken auf, mit Kommentaren wie »kaum zu glauben, aber wahr«. Tatsächlich ist das Foto nicht echt, sondern eine Montage. Problematisch seien auch Fotos, die zwar unbearbeitet sind, aber aus dem Zusammenhang gerissen, so Psychologin Lisa Fazio, die an der Vanderbilt University in Nashville dazu forscht, wie Menschen Informationen verarbeiten. Es passiert ständig, dass jemand alte Fotos, jetzt gerade zum Beispiel von bereits vergangenen Demonstrationen, postet, so als wären sie aktuelle Nachrichten. Die Nutzer denken, dass diese Gewalt, die sie sehen, letzte Nacht in einer Stadt in ihrer Nähe stattgefunden hat. Tatsächlich sind die Bilder aber 3 oder 4 Jahre alt. Diese Fotos im falschen Kontext sind ein sehr einfacher Weg, das Publikum fehlzuleiten. Um gegen solche Falschinformationen anzugehen, hat die New York Times zusammen mit IBM das sogenannte News Provenance Project gestartet. Ihre Forscher haben ein Modell eines sozialen Netzwerkes erarbeitet, das zusätzlich zu jedem Foto noch weitere Informationen oder Metadaten anzeigt. Wer hat dieses Foto wann wo aufgenommen? Wo wurde es bereits veröffentlicht? Scott Lowenstein von der Entwicklungsabteilung der New York Times. Wir wollen mehr Kontextinformationen geben. Statt zu sagen, ich, die New York Times, sage dir, dieses Foto ist falsch, wollen wir eher darauf hinweisen, dieses Foto kommt von der Times oder einer anderen lokalen Quelle. Hier sind weitere Informationen dazu. Entscheide selbst, ob du das Foto glaubwürdig findest. Die Metadaten werden mit einer quasi fälschungssicheren und sehr transparenten technischen Lösung, genannt Blockchain, zusammen mit dem Foto gespeichert. Jedes einzelne Mal, wenn das Foto nun irgendwo im Internet auftaucht, sind die Metadaten dabei und werden den Usern angezeigt. Im Projekt der New York Times als kleiner Balken unter dem Bild. Das Team hat sein Modell mit verschiedenen Nutzern getestet, um herauszufinden, welche Informationen ihnen genau helfen, das Foto besser einzuschätzen. Wenn wir den Leuten gesagt haben, die Daten werden über Blockchain gespeichert mit Kryptographie, dann haben sie das nicht verstanden und es hat ihr Vertrauen nicht erhöht. Sie wollen bei einem Foto eher wissen, wer was, wo, wann, warum.
Grundsätzlich kam die Idee der Forscher bei den Probanden sehr gut an. Noch befindet sich das Projekt in der Testphase und hat einige Hürden zu nehmen. Zum Beispiel müssten sich, damit es tatsächlich umgesetzt werden kann, sehr viele Akteure auf diese Metadatenspeicherung einigen. Vom Fotografen über die Medienunternehmen bis hin zu den sozialen Netzwerken. Das erfordert viel Zeit und Kooperationsbereitschaft. Außerdem müssten User bereit sein, sich zu jedem Bild im Netz noch die zusätzlichen Infos über seine Herkunft durchzulesen. Das räumt auch Scott Lowenstein ein. Menschen treffen die Entscheidung, ob sie einem Foto oder einem Posting vertrauen, in Sekundenbruchteilen. Sie tun das anhand von Fragen wie: Interessiert mich das? Ist das ein Witz? Stimmt das mit meiner Weltsicht überein? Also können wir nicht bei jedem einzelnen Katzenfoto eingreifen. Wir wollen nur in den wichtigsten Fällen ein Werkzeug zur Verfügung stellen, das den Usern ganz unaufdringlich die wichtigsten Infos liefert. Das Fotoexperiment ist nur ein Teil des News Provenance Projects. Das New York Times Team arbeitet außerdem an anderen Authentifikationsprojekten für Videos, Audios und Fotos. Und tatsächlich daran, das alles auch umzusetzen. Forscherin Lisa Fazio hält die ersten Ergebnisse für vielversprechend. Ich finde die Idee des News Provenance Project sehr gut. Dieses Anzeigen zusätzlicher Details kann den Nutzern helfen zu erkennen, dass sie hier keine Eindrücke einer aktuellen Situation sehen. Anstatt viel Geld auszugeben, um technisch sehr komplizierte Formen der Falschinformation zu bekämpfen, sollten wir uns wirklich lieber auf diese simple Form der aus dem Kontext gerissenen Fotos konzentrieren, die bei jedem Großereignis wieder auftritt, die viele Leute betrifft und für die es Lösungen geben kann.
Sinje Stattlich über das News Provenance Project der New York Times, das die Herkunft von Informationen transparenter machen will. Welche Informationen sind wahr, welche falsch und vor allem, wie kommen wir an sichere Infos? Stichwort Mediennutzungsverhalten. Das hat sich nämlich seit der Corona-Pandemie in Deutschland verändert. Viele verfolgen die Nachrichten häufiger und intensiver als sonst und das Vertrauen in die klassischen Medien und in die öffentlich-rechtlichen Sender, das erlebt eine neue Hochphase. Auf welchem Weg waren wir aber vor der Pandemie, vor dieser weltweiten Krise? Das hat sich das Reuters-Institut angeschaut, das in seinem jährlichen Bericht das Mediennutzungsverhalten weltweit unter die Lupe nimmt. Sascha Hölich ist Senior Researcher am Leibniz-Institut für Medienforschung und für den deutschlandbezogenen Teil der Studie verantwortlich. Und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, welche grundlegenden Trends er vor Corona festgestellt hat.
Also wir sehen nach wie vor in Deutschland, dass das Fernsehen immer noch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Die meisten Leute nutzen das Fernsehen, um sich Nachrichten anzusehen. Aber wir sehen langfristig auch, dass das Fernsehen in den Anteilen ein bisschen zurückgeht, während das Internet im Laufe der Jahre etwas relevanter wird.
In Zeiten von Fake News, Lügen und Desinformation ist ja gerade auch unabhängiger Journalismus einer der Garanten für glaubwürdige Informationen und eine wichtige Säule der Demokratie, so sehe ich das jedenfalls als Journalistin. Aber wie sehen das Mediennutzerinnen und Nutzer? Ist da unter den Befragten in Ihrer Studie der Stellenwert von unabhängigem Journalismus ähnlich hoch?
Also die meisten erwachsenen Onliner ordnen das genauso ein, wie Sie das einordnen, nämlich 80% sagen, dass unabhängiger Journalismus wichtig ist für das Funktionieren einer Gesellschaft. Aber wir haben da auch Unterschiede innerhalb der Altersgruppen. Und gerade wenn man sich die jüngste Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen anschaut, da sagen nur 56%, dass unabhängiger Journalismus wichtig ist für eine funktionierende Gesellschaft. Und das ist durchaus besorgniserregend.
Hat sich das dann im Vergleich zu früheren Zeiten massiv verändert? Haben Sie da Vergleichszahlen?
Genau zu dieser Frage haben wir leider keine Vergleichszahlen, aber man kann anhand anderer Fragen aber sehen, dass sich gerade in dieser Altersgruppe etwas verändert hat in den letzten Jahren. Und zwar ist das Vertrauen in Nachrichten insgesamt etwas gesunken. Das heißt nicht, dass diese jungen Leute den Nachrichten nicht vertrauen, aber sie sind ein wenig unsicherer geworden.
Und was sehen Sie laut Ihrer Studie als Ursache für diesen Trend?
Also es gibt so ein paar Indizien, die im Prinzip in eine ganz klare Richtung weisen. Und zwar, dass junge Leute Nachrichten, wie sie ihnen begegnen, nicht mehr zwangsläufig mit journalistischen Nachrichten verknüpft sind. Die Nachrichtenwelt, die sie über die sozialen Medien kennenlernen und im Internet, besteht aus sehr, sehr vielen Akteuren, die da unterwegs sind, während die älteren Leute durchaus Nachrichten immer noch ganz klassisch mit journalistischen Aussagenentstehungen verknüpfen. Und das ist bei den jungen Leuten nicht mehr der Fall.
Das heißt, valide Informationsquellen, wie zum Beispiel Süddeutsche, Tagesschau.de, so klassisch journalistische Quellen, können in dieser Altersgruppe nicht mehr richtig unterschieden werden von viral gehen Posts mit ungeprüfteren Informationen.
So würde ich die Zahlen nicht deuten. Diese gesamte Nachrichtenwelt, die den jungen Nutzer begegnen, denen wird nicht vertraut. Wenn man allerdings konkreter wird und nach ganz bestimmten traditionellen journalistischen Nachrichtenquellen fragt, dann wird diesen hingegen schon sehr stark vertraut.
Und die Unterscheidung zwischen validen und nicht vertrauenswürdigen Informationen fällt schwerer?
Das fällt in der Tat schwerer. Also im Prinzip liegen in diesem Befund zwei zentrale Aspekte. Der eine ist, der Journalismus muss auf jeden Fall etwas tun, damit er sich abhebt von dem vielen Geschrei, was im Internet oder gerade in sozialen Medien unterwegs ist. Also nicht unbedingt diese Logik sozialer Medien folgen mit viel Dramatik, mit viel Emotionen. Also nicht diesen Weg gehen der Aufmerksamkeit um jeden Preis, sondern es sollten klassische journalistische Tugenden bedient werden. Auch junge Nutzer interessieren sich für Nachrichten und wollen diese auch nutzen. Gleichzeitig gibt es aber auch viel zu tun in Hinsicht, was unterscheidet denn eigentlich journalistische Quellen von anderen Quellen? Wie arbeitet der Journalismus? Also da sind auch in Richtung Medienkompetenz, Nachrichtenkompetenz noch einige Fragen offen.
Sie sagen, auffällig sei auch der Anstieg der Reichweite von sozialen Medien als Nachrichtenquelle. Das ist eines der Ergebnisse Ihrer Studie. Lösen soziale Medien denn klassische journalistische Plattformen wie Zeitungen, Radio und Fernsehen mittlerweile ab? Geht das schon so weit?
Nein, so weit darf man das nicht sehen. Also viele Menschen nutzen soziale Medien und bekommen auch über diesen Weg tatsächlich Nachrichteninformationen mit. Allerdings ist es für den Großteil der Menschen eine Ergänzung zu zahlreichen anderen Nachrichtenquellen.
Sagt Sascha Höhlich, Senior Researcher am Leibniz-Institut für Medienforschung über das Mediennutzungsverhalten in Deutschland.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Bernhard Komeska, ich bin Lokalredakteur beim Ostholzer Kreisblatt. Das ist eine Beilage zum Weserkurier rings um Bremen herum. Wir berichten morgen über eine Baustelle, die in der kommenden Woche eingerichtet wird zwischen Lilienthal, Ritterhude und Ostholz-Scharmbeck. Dort soll nach langem Hin und Her eine Ampel installiert werden. Vorausgegangen waren über die Jahre regelmäßig hohe Unfallzahlen. Die Kreistagsabgeordneten wollten zunächst einen Kreisverkehr installieren lassen. Der hat sich dann aber als zu teuer herausgestellt. Der Untergrund ist sehr moorig, man muss da tief auskoffern und links und rechts auch noch Land ankaufen, sodass dann das Projekt wieder beerdigt wurde und nun doch die von der Verwaltung bevorzugte Ampel aufgestellt wird.
Und noch eine aktuelle Meldung aus Malta. Mehr als 3,5 Jahre nach dem Mord an der regierungskritischen Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia wird nun auch gegen den ehemaligen Polizeichef Maltas, Lawrence Cutaia, ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, an dem Mord Beteiligte vor einer bevorstehenden Festnahme gewarnt zu haben. Ermittlungsbehörden und Politikern wird schon seit längerem vorgeworfen, in dem Mord an der Journalistin verwickelt zu sein. Der ehemalige Regierungschef Joseph Muscat war deswegen im Januar zurückgetreten. Daphne Caruana Galizia war im Oktober 2017 mit einer Autobombe in die Luft gesprengt worden. Sie hatte über Korruption von Unternehmen und Regierungsmitgliedern in dem EU-Land berichtet. Ja, und das war's schon wieder mit Medias Res für heute. Unsere Sendung und all unsere Beiträge finden Sie in unserer kostenfreien App der DLF Audiothek und natürlich online unter www.deutschlandfunk.de/mediasres. Gleich folgt dann der Büchermarkt und dort geht es um Friday Black Stories, eine Bestandsaufnahme der US-amerikanischen Gesellschaft zwischen Gewalt, Rassismus und entfesseltem Kapitalismus. Dazu dann gleich mehr im Büchermarkt mit Gisa Funk. Mein Name ist Miriam Kitt. Danke, dass Sie zugehört haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radio-Nachmittag.